Lieber Gott, lieber Herr Jesus Christus, wir staunen und wir danken dir, dass du uns heute Morgen geweckt hast, wie alle Morgen. Und wir danken dir, dass du diesen Tag vor uns ausbreitest, damit wir von dir beschenkt werden. Nicht nur in den Höhen, sondern auch in den Tiefen. In den Kümmernissen unserer Seele, unseres Herzens und in den freudigen Momenten. Herr, gib jedem, was er braucht, heute. Wir loben dich, dass du so reich, groß, geheimnisvoll und manchmal auch unverständlich bist. Aber wir vertrauen dir. Amen.
Wir sind angekommen bei 1. Samuel 12. Wir haben Kapitel 11 nicht gelesen. Da hat Saul die Ammoniter bei Jabes Gilead geschlagen und hat bewiesen mit diesem Sieg, dass er das Königamt tragen kann. Seine Gegner sind gedemütigt worden, das Volk will sie töten, aber Saul betont, dass niemand sterben soll, weil der Herr Rettung gegeben hat. Und er sagt, dann sagt Samuel dem Volk, dass sie jetzt nach Gilgal gehen sollen, um das Königtum Sauls dort zu erneuern. Und das betrifft dieses Gilgal bei Jericho. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Stadt. Da liegen sehr viele Erinnerungen für dieses Volk Gottes aus der Geschichte. Hier hat man auch ein Gedenkzeichen des Durchzugs durch den Jordan errichtet, damals, bevor sie das Land eingenommen haben. Und hier hat man auch die neue Generation von dem Volk Gottes, das in der Wüste geboren wurde und erwachsen wurde, beschnitten. Man hat dort das Pascha-Fest gefeiert und jetzt will Samuel das Volk an diesen Erinnerungsort zurückbringen, um sie an Gottes mächtige Taten zu erinnern. Das ist aber nicht der einzige Grund, denn in Kapitel 13 entdecken wir, dass Saul vorhat, von Gilgal aus einen Angriff auf die Philister auszuführen, womit Kanaan sozusagen neu erobert wird. Wir stehen vor einer ganz neuen Phase, die Ära der Könige. Kapitel 12. Samuel aber sprach zu ganz Israel: Siehe, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und ich habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, da geht euer König vor euch her. Ich bin aber alt und grau geworden, und siehe, meine Söhne sind bei euch. Ich bin aber vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis zu diesem Tag. Das stimmt. Wir wissen ja, dass er mit drei oder vier Jahren schon in dem Tempel war. Legt Zeugnis ab gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Ochsen habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte? So will ich es euch erstatten. Und sie sprachen: Du hast uns nie übervorteilt, noch uns unterdrückt, noch von jemandes Hand irgendetwas genommen. Und er sprach: Der Herr ist Zeuge gegen euch und sein Gesalbter ist Zeuge am heutigen Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen: Er ist Zeuge. Ja, wir haben einen ähnlichen Weg eigentlich bei David gesehen. Zuerst die Salbung, dann das Königtum. Hier geht's weiter. Und bevor Saul jetzt so wirklich König wird, muss sich Saul verabschieden von seinem Richteramt. Er wird das Richteramt definitiv ablegen. Es kommt ein neuer König. Und so wendet er sich an das Volk. Und in dem, was er jetzt dem Volk gesagt hat, was ich vorgelesen habe, da spürt man eigentlich schon seinen Abschied, auch wenn er nicht direkt davon redet. Er lässt dem Volk aber spüren, dass eine Ära vorüber ist. Und er fängt an mit einem kräftigen Wort: Siehe. Siehe, Vers 2, da geht euer König vor euch her. Dieses Siehe finden wir öfters in der Bibel und das heißt so viel wie: Pass auf, pass auf. Hier kommt was Wichtiges, wir werden wachgerufen und was Samuel zu sagen hat, ist tatsächlich wichtig. Nun siehe, da geht euer König vor euch her. Er schildert das Bild eines Hirten. Der König geht vor euch her. Da ist jemand, der euch weiden wird. Und wir wissen natürlich auch, dass uns so Jesus vorgestellt wird als Hirte, der sein Volk weidet. Und dann kommt das Hier bin ich in Vers 3. Und dieses Hier bin ich ist eigentlich für Samuel sehr kennzeichnend. Denn er ist vor Gott gestanden, aber ist genauso vor dem Volk gestanden. Er ist ihnen zur Verfügung gestanden. Und jetzt bittet er das Volk um ein Zeugnis und stellt sich eigentlich sehr verletzbar auf. Wie habe ich gehandelt? Was meint ihr? Habt ihr Unrecht oder Ungerechtigkeit bei mir gesehen? Habe ich Bestechungsgeld angenommen? Und ich finde das stark, dass Samuel bereit ist, Rechenschaft über sein ganzes Leben vor dem Volk abzulegen, damit er auch mit einem erhobenen Haupt gehen kann. Und dann wird klar, dass er tatsächlich keinerlei Versuchung nachgegeben hat, ist, dass er auch seine Macht nicht missbraucht hat, dass er kein Bestechungsgeld angenommen hat oder Geschenke wie Ochsen oder Esel, so wie es sich gehört und so wie es auch im mosaischen Gesetz steht, in 2. Mose 23,8. Da heißt es, und nimm kein Bestechungsgeld an. Denn das Bestechungsgeschenk macht die Sehenden blind und verkehrt die Sache der Gerechten. Und jetzt bezeugt das Volk, bestätigt das Volk vor Gott, dass Samuel tatsächlich gerecht gehandelt hat. Wir können hier auch denken an Worte des Apostel Paulus. Der sagt in Apostelgeschichte 20, 33, Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll. Eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, Geben ist glückseliger als nehmen. Stark. Und leider können das nicht alle christliche Leiter sagen. Leider haben nicht alle christliche Leiter oder Christen ein solches Zeugnis, wo keine Rede gewesen ist von Machtmissbrauch oder von Manipulation, von falschen Spesenrechnungen oder Bereicherung auf Kosten anderer, Laster, das Stiften von Zwietracht. Es kommt alles vor und viele Gemeinden oder christliche Organisationen sind daran zerbrochen. Ist ein schlechtes, ein negatives Zeugnis. Ich habe in meinem kleinen Buch mit diesen neuen Geschichten, das Kästchen im Kleiderschrank, erzählt von einer Begegnung im Flugzeug mit einem katholischen Polen. Der saß neben mir im Flugzeug und wir haben angefangen miteinander zu reden und er erfuhr eben, dass ich von einer christlichen Konferenz kam. Und das Erste, das er sagte, ja und, was halten Sie von Missbrauch in der Kirche, von, das waren schwierige Fragen. Und ich habe ihm gesagt, wissen Sie, Sie haben recht in dem, was Sie sagen. Aber urteilen Sie bitte nicht Jesus danach, wie wir uns benehmen. Jesus, unser Herr, war vollkommen und war vollkommen gerecht. Aber wir, seine Diener, sind das nicht. Wir machen Fehler. Es geschehen bei uns Dinge, die nicht geschehen sollen. Aber urteilen Sie bitte Jesus nicht danach. Samuel auf jeden Fall lässt ein sehr starkes Zeugnis zurück. Er ist nicht auf eigenen Vorteil ausgewiesen. Er ist sein ganzes Leben treu im Dienst der Menschen und im Dienst Gottes gestanden als Richter und Prophet. Er ist ein Vorbild gewesen. Und was ich stark finde, ist, dass er sehr kurz seine Söhne erwähnt, dass er das wagt. Denn in Kapitel 8, Vers 3 ist zu lesen, dass seine Söhne auf Gewinn aus waren und dass die Geschenke angenommen haben und das Recht gebeugt haben. Und wir erinnern uns, dass das bei Eli genauso war. Dass Eli im Tempel in Silo gedient hat und dass seine Söhne, also Söhne Belials genannt werden, böse, nichtswürdige Menschen. Und wir erinnern uns auch der Geschichte, dass Eli eigentlich zu schwach war seinen Söhnen gegenüber, dass er nachgiebig war, nachsichtig war. Und dass Gott ihm gesagt hat, du hast deine Söhne mehr geehrt als mich. Du hast deine Söhne mehr geehrt als mich. Und hier sehen wir, wir wissen nicht, wie das bei Samuel war, aber wir sehen, dass seine Söhne eben auch anders waren, nach Kapitel 8, Vers 3. Und das bedeutet, daran sehen wir, dass Menschen, die Gott dienen, nicht unbedingt Kinder haben, die das auch wollen. Dass dann nicht so automatisch dann Kinder geboren werden und Kinder aufwachsen, die den Herrn genauso lieb haben wie ihre Eltern. Eltern machen Fehler. Eli hat Fehler gemacht. Es muss aber nicht einmal unbedingt so sein, dass Eltern Fehler machen, denn Kinder wählen ihren eigenen Weg, oder? Und sicherlich gibt es unter uns auch Mütter, die vielleicht meinen, dass sie bei den Kindern versagt haben oder Fehler gemacht haben. Und das wird auch so sein. Und es gibt unter uns sicher auch Mütter, die denken, was wäre gewesen, wenn? Oder hätte ich nur? Könnte ich nur das eine oder andere noch verändern oder zurückholen? Es sind, denke ich, bei uns allen Dinge geschehen, die wir im Nachhinein bedauern, allein schon, weil wir älter geworden sind und anders denken als früher, mehr Erfahrung haben, etwas weiser geworden sind vielleicht. Der größere Fehler aber wäre der, dass wir hängen bleiben in dem, was wir nicht mehr verändern können. Das wäre der größere Fehler. Dass wir hängen bleiben in dem, was wir nicht mehr verändern können. Und dass wir ständig zurückblicken und ständig bedauern und dann auch nicht mehr vorankommen. Dass wir gefangen sind von unserem Bedauern, dass wir gefangen sind von Schuldgefühlen. Und es ist so wichtig, dass wir loskommen von diesem hätte ich nur oder was wäre gewesen, wenn. Geben Sie diese Sachen ab bei Gott. Geben Sie diese Sachen ab bei Gott. Legen Sie sie ab. Und bitten Sie ihn um Vergebung, wo das dran ist, wo Schuld war. Bitten Sie vielleicht auch Ihre Kinder um Vergebung, wenn Schuld dran war. Aber vor allem blicken Sie hinauf zu dem, dessen Arm nicht zu kurz ist, um zu retten. Auch wenn wir in manchen Situationen denken, da ist so viel schiefgegangen, da lässt sich nichts mehr retten. Gottes Arm ist nicht zu kurz, um zu retten. Jetzt lesen wir ab Vers 6. Und Samuel sprach zum Volk, 1. Samuel 12, der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus dem Land Ägypten geführt hat. So tretet nun her, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn wegen aller gerechten Taten des Herrn, die er an euch und an euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, da schrien eure Väter zum Herrn, und der Herr sandte Mose und Aaron, und sie führten eure Väter aus Ägypten und ließen sie an diesem Ort wohnen. Hier geht es einfach wieder um Gottes Güte. Hier geht es wieder um Gottes Güte, hier geht es wieder um Gottes Treue. Und dann kommt der Kontrast, aber das Volk Gottes, aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und er verkaufte sie unter die Hand Siseras, des Heerführers von Hazor, und unter die Hand der Philister, und unter die Hand des Königs von Moab, die kämpften gegen sie. Sie wurden schwer bedrängt. Das war eine Strafe Gottes. Er hat sein Volk gerettet, er hat sein Volk bewahrt, er hat sein Volk gesegnet. Aber sie haben nur geklagt. Sie haben sich nur beklagt. Sie haben nur das gesehen, was nicht gut war in ihren Augen. Und dann hat Gott sie schwer bedrücken lassen. Und dann kommt Vers 10, sie aber schrien zum Herrn. Das ist auch die Absicht Gottes gewesen. Er hat sein Volk bedrückt mit der Absicht, dass sie sich wieder zu ihm wenden würden, dass sie zurückkommen würden, dass sie entdecken würden, ohne Gott geht es nicht. Sie schrien zum Herrn und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baal und Astarten gedient haben. Das waren die Fruchtbarkeitsgötter, die Götzen der Kanaaniter. Das waren die Götzen, die dort gedient wurden und die so vieles erforderten. Das heißt, dass die Priester der Götzen das dem Volk gesagt haben, ihr müsst euch ritzen mit Messern, rituelle Tänze aufführen, eure Kinder opfern. Und hier steht, dass das Volk Gottes den Herrn verlassen hat und diesen Baal und Astarten gedient haben. Baal war der männliche Gott, Astarte war die Göttin. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Und da sandte der Herr Jerubbaal und Bedan und Jephtha und Samuel, da kamen die Richter und die Propheten, und er rettete euch aus den Händen eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen. Blick doch zurück, sagt Samuel, und denkt daran, was Gott euch getan hat, wie gut Gott für euch gewesen ist und wie groß der Kontrast ist, was ihr gemacht habt und wie Gott wieder gnädig war und euch zurückgeholt hat. Als ihr aber saht, dass Nahas, der König der Ammoniter, gegen euch heranzog, da spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen. Obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Und nun seht, da ist euer König, den ihr erwählt, den ihr begehrt habt, denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Das wolltet ihr, jetzt habt ihr ihn. Wenn ihr nur den Herrn fürchtet und ihm dient, und seiner Stimme gehorcht und gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn nur ihr und euer König, der über euch herrscht, den Herrn, eurem König, nachfolgt. Ihr habt euren König, aber vergisst das nicht. Gott bleibt König. Gott bleibt der Herr. Wenn ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern gegen den Befehl des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Wenn wir Gott verlassen, dann werden wir Konsequenzen davon erfahren in unserem Leben. Es heißt, wenn wir untreu sind, dann bleibt Gott treu, das ist auch so. Aber wenn wir andauernd widerspenstig sind und einfach nicht mehr wollen, Gott aus unserem Leben bannen oder andere Götzen suchen, dann werden wir die Konsequenzen spüren. Und jetzt muss das Volk herzutreten, Vers 16, jetzt aber tretet herzu und seht, was für eine große Sache der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich aber will den Herrn anrufen, dass er es donnern und regnen lässt, damit ihr erkennt und einseht, dass eure Bosheit groß ist, die ihr vor den Augen des Herrn begangen habt, indem ihr für euch einen König begehrt habt. Und da rief Samuel den Herrn an, und der Herr ließ es donnern und regnen an jenem Tag. Und da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Und das ganze Volk sprach zu Samuel: Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, damit wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugefügt, dass wir für uns einen König begehrten. Samuel aber sprach zu dem Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dies Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen und weicht nicht ab zu den nichtigen Götzen. Sie nützen euch nichts und sie können euch nicht erretten, denn sie sind nichtig. Der Herr aber wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet ihr samt eurem König weggerafft werden. Das ist eine lange Rede von Samuel. Das Volk steht vor ihm, sie sollen herzutreten nach Vers 16, denn der Herr wird ein großes Zeichen tun. Und dann wird kurz erwähnt, dass es die Zeit der Weizenernte ist. Das heißt so um Pfingsten, später Mai bis früher Juni. Und in dieser Jahreszeit ist Regen und erst recht Donner ungewöhnlich. Kommt eigentlich nicht vor. Und jetzt wird Gott ein Wunder dem Volk zeigen. Er wird es regnen und donnern lassen, um Samuels Worte zu bestätigen. Das Volk soll seine Bosheit, seine Sünde erkennen. Aber noch wichtiger, es soll sich Gottes Größe, Gottes Allmacht bewusst werden in diesem Donnern und in diesem Wunder, in diesem Regen. Und dann ruft Samuel in Vers 18 Gott an und Gott antwortet. Nicht, weil Samuel das so gerne will, sondern weil Gott sich dem Volk zeigen will. Er will es zeigen, wer er ist. Sie haben das nötig, damit sie endlich die Kurve kriegen. Sie haben sich einen König gewünscht, aber dieser König bleibt ihm, dem großen König, unterworfen. Und dann donnert es. Und der Donner macht Angst. Und wir erinnern uns vielleicht auch dieses große, schwere Donnern beim Berg Horeb, als Gott Mose seine 10 Gesetze gab. Die Menschen haben damals zu Mosezeit beim Berg Horeb so viel Angst gehabt, dass sie Mose angefleht haben und ihm gesagt haben, dass er ihr Mittler sein sollte, denn sie wollten nicht selbst vor Gott treten, sie konnten das nicht verkraften, sie haben Angst gehabt. Sie sind sich ihre Sünde und ihre Kleinheit total bewusst gewesen. Eine sehr starke Geschichte. Und wir erinnern uns vielleicht auch, wie es gedonnert hat, als Elia, ein Prophet Gottes, missmutig und voller Selbstmitleid in einem Felsenkluft saß. Und eigentlich nicht mehr weiter wollte. Und was er dort erlebte, war furchtbar, war erschreckend. Gott zeigte sich im Donnern und in Erdbeben und in vielem mehr. Und jetzt kommt auch noch der Regen dazu. in einer Zeit, wo das ungewöhnlich war. Und das erinnert uns an die Wasserfluten aus dem Himmel, als Elia oben auf dem Berg Karmel stand, mit hunderten falschen Propheten neben ihm, die stundenlang ihre rituelle Tänze aufgeführt haben, in der Erwartung, dass Baal antworten würde. Baal, hör uns, Baal, hör uns. Und Baal hat nicht reagiert, obwohl die Priester blutüberströmt waren und mit ihrem Gott gerechnet haben. Und dann hat Gott es regnen lassen nach Jahren von Dürre. Und ist das Wasser wie ein Flut aus dem Himmel gekommen und hat er bewiesen, dass diese Götzen, Baal und Astarte, nichtig war. Und das wird hier auch gesagt. Vers 21, weicht nicht ab zu den nichtigen Götzen, sie nützen euch nichts und können euch nicht erretten, denn sie sind nichtig. Hat keinen Sinn, macht keinen Sinn. Die Götzen sind nichtig, auch wenn wir den Eindruck haben oder andere uns einflüstern, du, es gibt noch andere Götzen. Nein, sie sind nichtig, sagt Gott. Und Gott beweist sich hier als der Allmächtige, als der Größte, und das Volk beugt sich vor ihm nieder. Und wie damals bei Mose sieht man hier auch, dass das ganze Volk sich fürchtet. Sie fürchten Gott und sie fürchten Samuel, heißt es hier. Sie fürchten den Mann Gottes und sie flehen ihn an. Vers 19, bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, damit wir nicht sterben. Er soll ihr Mittler sein. Wir wollen nicht sterben, denn zu allen unseren Sünden haben wir noch diese Bosheit hinzugefügt, dass wir für uns einen König begehrten. Die Bitte des Volkes an Mose sieht man hier zurück. Samuel soll bitte mit dem Herrn sprechen. Wir wagen das nicht mehr. Wir wagen das nicht. Wir können das nicht. Sie suchen einen Fürsprecher, sie suchen einen Mittler. Sie haben eigentlich als Sünder ihr Bittrecht aufs Spiel gesetzt. Und darum bitten sie Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, damit wir nicht sterben. Und da haben sie recht. Es heißt im Neuen Testament, dass das Lohn der Sünde der Tod ist. Und dass wir es eigentlich alle gegenüber Gott, haben wir alle den Tod verdient. Wir können so, wie wir sind, nicht vor Gott stehen. Aber es gibt noch Gottes Gnade. Und es gibt heute doch diesen wunderbaren Mittler Jesus, der unser Priester geworden ist, der ein vollkommenes Opfer gewesen ist. Wir lesen immer wieder hier von diesem Opfern, von Tieren, die geschlachtet wurden, um Gott entgegenzukommen sozusagen, um Gott zu ehren. Das war alles sehr kompliziert, aber das haben sie treu gemacht. Und dann ist vor 2000 Jahren Jesus auf diese Erde gekommen und hat sich als Lamm angeboten, ist in Jerusalem geschlachtet worden. Zum Passafest, zu Ostern. Das vollkommene Opfer, das vollkommene Lamm Gottes hat sich schlachten lassen, damit es einmal für alle Male vollendet ist, vollbracht ist, hat er auch gesagt am Kreuz. Es ist vollbracht. Und wir lesen in der Bibel, dass er heute zur rechten Hand Gottes sitzt. Er ist ja auferstanden, ist zum Himmel gefahren und dort betet er für uns. Wir haben jemand, der für uns bittet. Wir brauchen kein Mose, wir brauchen kein Elia, wir brauchen kein Samuel. Wir dürfen, heißt es im Hebräerbrief, da geht es um eben die Priesterschaft Jesu, wir dürfen frei durchmarschieren zum Thron der Gnade und direkt vor Gott erscheinen im Namen Jesu, weil er stellvertretend für uns gestorben ist als vollkommenes Opfer. Das macht das Alte Testament auch so faszinierend. Das ist alles die Vorgeschichte, die auf das eine hinausgeht, Jesus. Jesus, wir brauchen nicht mehr opfern. Es wird von uns nur gefragt, dass wir ihn annehmen, dass wir sagen, ja, du bist das Opfer. Und aufgrund deines Opfers, deines Todes, das feiern wir ja auch beim Abendmahl, dürfen wir frei hinzutreten zum Thron der Gnade, um Hilfe zu empfangen. Und jetzt sehen wir eben Samuel, der das Volk beruhigt. Wir sind hier noch in alten Zeiten, wir sind hier noch beim alten Bund Gottes. Und er sagt in Vers 20, fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all dieses Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Das ist alles, was gefragt ist. Das ist alles, was gefragt ist. Dient dem Herrn von ganzem Herzen. Sage ihm, du bist für mich der Einzige. Ich will dich von ganzem Herzen dienen. Ich will keine Götzen mehr in meinem Herzen oder in meinem Leben zulassen. Die nützen auch nichts, sagt Samuel. Die können uns nicht retten. Gib diesen Götzen keinen Zentimeter Raum in deinem Leben. Halte dich fern von allem, was mit Götzendienst oder Aberglaube zu tun hat. Das sagt Samuel dem Volk, kehre um, fang einfach neu an. Fang neu an. Und das dürfen auch wir jeden Tag, dürfen wir sagen, hier bin ich, Herr. Ich will neu anfangen, ich will nichts anderes als du. Fang neu an. Und Samuel tröstet das Volk und er ermahnt sie und er warnt sie. Und in Vers 22 erklärt er dem Volk, worauf er sein Vertrauen gesetzt hat, nämlich auf Gott. Denn Gott hält, was er versprochen hat. Er hat Abraham, Isaak und Jakob als Erzväter seines Volkes berufen. Er hat Mose und Aaron eingesetzt, um das Volk aus Ägypten zu retten. Er hat Richter eingesetzt. Sollte er jetzt aufhören? Nein. Gott hört nicht auf. Gott wird das gute Werk, das er angefangen hat, vollenden. Gott handelt nach seinen alten Verheißungen. Und dann kommt die Fürbitte in Vers 21. Da sagt Samuel, ich werde nicht aufhören, für euch zu beten. Und ich werde nicht aufhören, euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Ich werde tatsächlich für euch Fürbitte tun und ich werde euch den richtigen Weg immer wieder zeigen, immer wieder sagen. Es ist, als hören wir Jesus reden. Ich werde nicht aufhören, für euch zu beten. Was macht Jesus heute für uns? Er bittet für uns, er betet für uns. Er sitzt bei seinem Vater, er betet für uns. Und wir sehen, dass Samuel hier ein bisschen ein Abbild oder ein Schatten von Gottes Sohn ist, der nicht aufgehört hat, bis heute nicht für uns zu beten. Er ist der vollkommene hohe Priester, unser Jesus. Und dann, ich werde nicht aufhören, euch den guten und richtigen Weg zu zeigen. Samuel mag als Richter zurücktreten, er wird aber weiterhin für das Volk beten und sie unterrichten, privat vielleicht oder auch in einer Predigt, auf jeden Fall als Prophet. Samuel hat eine Prophetenschule geleitet in Rama. Es gab in verschiedenen Orten in Israel Prophetenschulen. Auch in Bethel hat es eine solche Prophetenschule gegeben, in Jericho auch. Das sind alles Zeichen des Wirkens Gottes unter einem untreuen Volk. Und Samuel eben hat auch eine Prophetenschule geleitet und er wird das weitermachen, solange es geht. Und in Vers 24 fasst er eben zusammen, was Glauben an Gott ausmacht, Gott fürchten und ihm dienen mit ganzem Herzen. Gott fürchten, ihn erkennen als Herr und zur gleichen Zeit ist das Wunder, dass wir ihn auch als Freund sehen dürfen. Dass wir ihn auch als Freund sehen dürfen. Jesus hat gesagt, ich nenne euch nicht länger Sklaven, sondern Freunde. Ihr dürft nahe kommen. Ihr dürft vertraulich mit mir umgehen. Der Heilige bietet sich an als Freund, aber er bleibt der Heilige. Ja, Samuel hat das alles verstanden und gelebt. Für ihn ist Gott immer der Herr geblieben. Und dann geht es in Kapitel 13 eben weiter. Dann ist König Saul auf einmal die Hauptperson geworden. Da kommt zuerst mal ein Kampf. Da sehen wir, dass die Philister noch weiter fortgeschritten, noch näher gekommen sind. Und Saul erwählt sich 3000 Mann aus Israel. 2000 sind bei Saul und 1000 bei seinem Sohn Jonathan. Dann können wir eben schon bedenken, dass Saul etwas älter geworden ist, wenn sein Sohn Jonathan schon im Heer dienen kann. Und jetzt machen sie sich auf zu einem Kampf gegen den Philister. Und es werden dann auch die Posaunen geblasen, damit das Volk gewarnt wird. Es gibt was zu tun. Es ist ein Signalinstrument zur Warnung. Wir haben mit einem Angriff der Philister zu rechnen. Und dann siegt Jonathan, dann wird das Volk zusammengerufen, um mit Saul nach Gilgal zu ziehen und wieder bereiten die Philister einen großen Angriff vor gegen Israel. Sie lagern sich bei Michmas, nördlich von Jerusalem und ihre Anwesenheit dort ist dermaßen bedrohend, dass Gottes Volk sich versteckt, wo es sich nur verstecken kann. Vers 6, in Höhlen, in Dickichten, in Felsklüften, in Gewölben und sogar in Zisternen. Das ganze Volk versteckt sich, es zieht sich voller Angst zurück und einige überqueren den Jordan und suchen Sicherheit in Gad und in Gilead. Und Saul bleibt noch in Gilgal, aber von dem Volk hat er nicht viel mehr zu erwarten. Denn die haben sich eben zurückgezogen und die sind verzagt, die sind gelähmt vor lauter Angst. Und jetzt erinnern wir uns vielleicht noch, dass Samuel Saul gesagt hat, dass er nach Erfüllung der drei Zeichen, er würde ja einige Menschen begegnen und so weiter und so fort, sollte er nach Gilgal gehen und dort sollte er 7 Tage auf Samuel warten. Erinnern wir uns das noch? Er sollte 7 Tage auf Samuel warten und jetzt wartet er, Vers 8, er ist in Gilgal. Und er wartete 7 Tage lang bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Und da sprach Saul, bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar, er opferte. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Und da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Und Samuel sprach, was hast du getan? Und Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Und da wagte ich es und brachte das Brandopfer dar. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt, nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht und dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea Benjamin und Saul aber musterte das Volk, das noch bei ihm war, etwa 600 Mann hat. Saul ist in Gilgal, soll 7 Tage auf Samuel warten. Es müssen Tage voller Spannung gewesen sein, denn der Feind drohte und die meisten Israeliten waren untergetaucht. Man durfte jetzt nichts tun, außer warten. Und das Warten war nach menschlichem Ermessen der reinste Wahnsinn, oder? Um in dieser Situation zu warten, anstatt zu handeln, anstatt einzugreifen, das ist eine riesige Zumutung gewesen. Was konnte Saul den Menschen, den wenigen Menschen, die bei ihm waren, jetzt noch sagen? Sie waren schon verzagt. Und das Warten machte immer nur unsicherer. Es war alles total mühsam. Es geht hier um Vertrauen. Es geht hier um Vertrauen. Der Prophet Samuel, der Mann, der vor Gott stand, hatte Saul klare Anweisungen gegeben. Saul sollte warten. Und das war eine unheimlich schwere Probe. Denn in Vers 8 haben wir gesehen, dass das Volk Saul verließ und sich zerstreute. Und dann wurde die Situation immer grimmiger, immer spannender. Und dann hat Saul sich irgendwann geschlagen gegeben. Er schaffte es nicht, noch länger zu warten. Außerdem waren die 7 Tage vorbei. Samuel hatte gesagt, ich komme in 7 Tagen. Und dann hat Saul die Sache in Angriff genommen. Er hat den Menschen, die noch da waren, beauftragt, ihm Brandopfer und Friedensopfer zu bringen. Und dann hat er geopfert. War das jetzt sein Fehler, dass er opferte, während er kein Priester war oder Prophet war? Und war diese Sache so groß, dass ihm deswegen sein Königtum weggenommen wurde. Zuerst, wir wissen nicht, warum Samuel so spät kam. Und wir wissen auch nicht genau, wann er kam. Vielleicht hat Saul ihn morgens erwartet und hat er dann schon angefangen, mal die Sache selbst zu organisieren und ist Samuel erst später am Tag gekommen. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass Saul irgendwann gedacht hat, ich kann jetzt nicht länger warten. Und er hat immer das Gefühl gehabt, ich tue das Richtige. Denn wir sehen, dass er Samuel entgegengeht in Vers 10, um ihn zu grüßen. Als er Samuel kommen sieht, dann ist er einfach froh. Und dann will er ihn grüßen. Und dann wird ihm natürlich gefragt, was hast du getan? Er hat geopfert, er hat nicht auf Samuel gewartet und er hat einfach geantwortet in Vers 11, ja, ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreut. Ich kann das gut verstehen. Von Samuel war keine Spur und die Philister, die waren kampfbereit, die standen schon da. Und bevor sie dann nach Gilgal kommen würden, wollte Saul noch vor Gott erscheinen. Und von daher hat er geopfert. Und eigentlich sollte man Vers 12 auch so lesen. Er sagt, ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Eigentlich kann man das auch so lesen. Ich wollte Jahwes Angesicht günstig stimmen. Ich wollte mich noch bei Gott melden. Und es schien so zu sein, als war die Zeit vorbei und Samuel kam nicht, habe ich gedacht, das mache ich selber. Also diese 7 Tage sind für König Saul eine harte Probe gewesen, aber es ging um sein Gehorsam an Gott, es ging um seinen Charakter. Es war eine Prüfung Gottes. Wie würde er die Situation einschätzen? Wie würde er reagieren? Und wir sehen, dass er die Situation von sich aus betrachtet und von sich aus eingeschätzt hat. Seine Interpretation der Situation gründete sich auf das, was er sah und nicht auf Vertrauen auf Gott. Das, was er tat, gründete sich auf das, was er sah, auf die sichtbare Wirklichkeit und nicht auf Gott. Er ließ sich vom Sichtbaren führen, die Philister, die in Anzug waren, seine Männer, die ihn verlassen hatten, sich versteckt hatten. Er hätte sich aber auch vom Unsichtbaren führen lassen können, von Gott. Er hätte warten können, sein Vertrauen auf Gott setzen können. Er reagiert hier sehr menschlich. Er reagiert strategisch. Er erwartet eine Schlacht, ihm fehlt den Gottesdienst und er wagt es dann, nimmt die Sache selbst zur Hand, findet das normal, findet das gut und opfert. Ich finde das schwer zu verstehen, oder? Hat Gott doch gesucht. Was hat er jetzt falsch gemacht? Es war ihm doch recht wichtig, um das rechtzeitig zu tun, dieses Opfer, bevor der Feind da war. Aber dann finden wir vielleicht in Vers 13 der Schlüssel. Da sprach Samuel zu Saul, du hast töricht gehandelt. Töricht oder eine Torheit begehen, das hat eine besondere Bedeutung in der Bibel. Töricht ist zuallererst, töricht ist der, wer sich auf seinen Verstand verlässt, weil dieser begrenzt ist und Gottes Wille nicht aus sich heraus erkennt. Töricht wird erwähnt zum Beispiel in der Situation, wo Davids Ratsmann Ahitophel übergelaufen ist nach Absalom, der den Thron für sich haben will. Ahitophels Rat ist töricht gewesen. Töricht ist der, der sich auf seinen Verstand verlässt, weil dieser begrenzt ist. Töricht ist manche Entscheidung, weil hinter ihr vielleicht ganz unbewusst Schuld steckt. Wir wollen etwas tun, weil da Schuld ist. Wir wollen etwas gut machen oder wieder gut machen. Er will hier auch was Gutes tun. Töricht ist auch, wer zu großes Selbstvertrauen hat. Und dann Entscheidungen trifft. Das hat David später auch gemacht. Er wollte das Volk zählen. Das war töricht. Ich denke, das Wichtigste ist, töricht ist der, der sich auf seinen Verstand verlässt. Töricht ist der, der mit der sichtbaren Realität rechnet und danach handelt. Und warum ist Saul hier töricht? Weil er alles mit dem Verstand anpackt. Er sieht das Volk, das verzagt ist, das davonläuft und er denkt, ich verliere jetzt auch noch das Volk. Ich verliere meine Kämpfer. Und er weiß, dass die Philister kampfbereit sind und er denkt bei sich, das schaffe ich nicht, sie zu besiegen. Und wenn man die Verse 11 und 12 liest, dann ist da auch immer wieder dieses Ich. Als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Ich. Sind alles Sauls Entscheidungen gewesen. Als ich sah, da sprach ich, da wagte ich es. Es scheint so gewesen zu sein, dass Saul mit allem rechnete, nur nicht mit Gottes Beistand. Kennt ihr das? Wir rechnen mit allen möglichen Sachen, nur nicht mit Gottes Beistand. Und wenn ich das noch etwas schärfer sage, dann kann ich sagen, er scheint zu meinen, dass Gott in dieser Situation nicht eingreifen kann oder wird. Und darum greift er selbst ein. Also seine Sünde lag nicht unbedingt darin, dass er opferte. Es gab immer wieder auch Könige, die geopfert haben, sogar Familienväter in bestimmten Situationen. Es lag darin, seine Sünde, dass er voreilig gehandelt hat und dass sein Handeln gegründet war auf Nervosität und Angst, auf einem Mangel an Vertrauen. Und in diesem voreiligen Handeln ist Saul vorangestanden, hat er entschieden, hat er eingegriffen. Und wir sehen eigentlich jetzt einen Mensch, er war anfangs so demütig, oder? Als er hörte, dass er König sein würde, dann sagte er, wer bin ich? Und wie soll das sein? Ich gehöre zu dem Stamm Benjamin, das ist ein kleiner Stamm, also was soll denn das? Und jetzt ist es so weit, dass er eigenmächtige Entscheidungen trifft. Da ist der König doch ein bisschen größer geworden. Man sieht bei ihm Religiosität oder Frömmigkeit. Er will diesen Opferdienst machen, aber es fehlt ihm an Gottesvertrauen. Und Gott sagt doch auch in der Bibel, also Opfergaben und so, zählen nicht, wenn da kein Gottesvertrauen, wenn da keine Liebe für mich dabei ist. Und die Folgen sind groß für Saul. Er hat die Prüfung Gottes nicht bestanden und er muss jetzt gehen. Er verliert sein Königtum. Der Herr, sagt Samuel in Vers 14, hat sich einen Mann nach seinen Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Da ist David schon von Gott erwählt worden. Und Samuel verlässt dann Gilgal, zieht nach Gibea Benjamin zurück, in das Gebiet oder in die Stadt, wo die Philister einen Wachposten hatten, in Vers 3. Und Saul mustert jetzt zuerst das Volk. Da haben wir aufgehört damit, gell? Samuel musterte das Volk, Vers 15, das noch bei ihm war, etwa 600 Mann. Interessant, man sieht bei Saul keine Buße. Man sieht nicht ein Suchen nach Gott und ein Sagen, also ich habe tatsächlich voreilig gehandelt, ich sehe das ein, ich hätte warten müssen, ich habe das nicht gekonnt, ich will aber davon lernen. Ich möchte, dass das ein anderes Mal schon anders geht. Keine Buße. Er mustert das Volk. Er handelt wieder ganz menschlich. Er will feststellen, wie das militärisch für ihn aussieht. Samuel hat zu ihm gesprochen. Keine Buße. Er mustert das Volk. Und es sieht nicht sehr gut für ihn aus, denn es sind von den ursprünglichen 3000 Mann noch etwa 600 übrig. Und dann wird in diesem Kapitel nicht mehr angegriffen, nicht mehr gekämpft, aber die Drohung ist sehr spürbar. Drei Abteilungen des Heers der Philister verteilen sich in Richtung Westen, Norden und Osten. Sie sind auf Plündern aus und das Volk befindet sich nach Vers 19 in einer ganz schlimmen Lage. Im ganzen Land Israel war kein Schmied mehr zu finden, denn die Philister hatten gesagt, damit sich die Hebräer nicht Schwerter und Speere machen. Das Volk kann höchstens noch Landbaugeräte, vielleicht eine Pflugschar, als Waffen verwenden, aber diese sind abgestumpft, weil sie wegen einem Mangel an Schmiede schon lange nicht mehr geschärft wurden. Und in Vers 23 lesen wir dann, dass ein Vorposten von der Philister bis zum Pass von Michmas vorrückt. Und er muss unterwegs sein nach Gibea, um dort Saul anzugreifen. Also dieses Kapitel endet mit einer Drohung. Aber die Lektion in diesem Kapitel ist in einem Wort eigentlich zusammenzufassen: Vertrauen. Vertrauen auf Gott. Vertrauen auf Gott. Darum ging es auch Samstag, oder? Die Dinge aus seiner Perspektive, mit seiner Sicht sehen. Nicht entscheiden aufgrund der sichtbaren Realität, sondern Gott zu rufen und sagen, was soll ich tun? Und damit rechnen, dass er helfen wird. Schwierig, das zu wissen, oder? Was ist jetzt voreilig handeln? Was ist richtig handeln? Das ist schwierig. Wir befinden uns auf der Königlichen Akademie. Wir sind am Lernen. Wir sind Gottes Kinder. Und wir sind am Lernen. Und Gott erlaubt uns das auch. Und manchmal müssen wir vielleicht ein Jahr nochmal wieder machen, weil wir nicht so richtig vorangekommen sind. Das macht nichts. Das macht nichts. Wir sind am Lernen. Und Gott hat Geduld mit uns. Und das Einzige, was er von uns fragt, ist, dass wir ihm von ganzem Herzen suchen. Dass wir keine Götzen oder Abgötter oder Aberglaube oder was halt in unserem Leben zulassen, sondern nur ihn suchen. Und dass wir auch das suchen, dass wir ihm dienen können. Dort, wo wir sind, in unserem Alltag. Und das Zweite, was er von uns verlangt, ist, dass wenn wir Fehler machen, dass wir einfach zu ihm kommen. In dem Wissen, dass Jesus zur rechten Hand Gottes sitzt und wir Gnade empfangen werden. dass wir sagen, Herr, wir haben gesündigt, wir haben voreilig gehandelt, es ist so vieles schiefgelaufen in meinem Leben, bitte reinige mich. Bitte reinige. Danke, dass ich zu dir kommen darf. Und dass ich wissen darf, dass du alle meine Fehler und Sünden vergeben willst. Tu Buße. Das hat Saul nachgelassen, das hat er nicht gemacht. Und die Konsequenzen waren groß, denn er trug seine Sünde mit sich und es kamen immer mehr Sünden darauf. Er wurde nie, ließ sich nie reinigen lassen von Gott. Und jetzt ist ihm gesagt worden, dass sein Königtum ein Ende nehmen wird. Tragisch, unendlich tragisch. Aber wir halten diese Hoffnung fest. Gott will mit uns weiter. Gott will mit uns weiter. Wir dürfen auch mit ihm weiter. Aber es geht darum, dass unsere Nachfolge radikal ist. Dass wir radikal uns verabschieden von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Und dass wir keine anderen Götzen anbeten, nur Gott. Dass wir Jesus suchen, der als vollkommenes Opfer sich hingegeben hat, damit wir heute leben können. Der für uns betet. Der für uns betet. Und der uns, wie Samuel, nach wie vor unterrichten will. Darum haben wir dieses Buch geschenkt bekommen. Da ist der Unterricht drin. Und der Heilige Geist wird uns dabei helfen, das immer besser zu verstehen. Wir wollen beten. Vater, es fällt uns manchmal schwer, diese alten Geschichten so wirklich zu verstehen. Diese Zeit, die so ganz anders war als die unsere. Und dennoch sind wir dir dankbar, dass du uns diese Geschichten hast zukommen lassen. Und wir wollen daraus lernen. Und wir sind so dankbar, dass wir doch immer diesen roten Faden sehen. Und das ist der Faden deiner Treue. Du bist ein treuer Gott, der nicht loslässt, was seine Hand begonnen hat. Du bist mit deinem Volk immer wieder weitergegangen. Du hast dir dieses Volk auserwählt und als dein Eigentum, um in dieser Welt mit dir zu leben und um diese Welt auch zu zeigen, dass es dich gibt. Und wir sind so dankbar, dass wir, die wir Jesus kennen, zu diesem Volk gehören dürfen. Dass wir wissen dürfen, dass wir dein Eigentum sind, deine Kinder sind. Und wir sind so dankbar, Herr, dass du mit uns gehst, dass du mit uns vorankommen willst. Wir sind dankbar, dass du so geduldig bist. Und wir wollen vor dir bekennen, dass wir so oft auch wir mit der sichtbaren Realität rechnen und danach handeln, statt dich zu suchen und zu fragen, Herr, was ist dran? Was willst du? Und wir beten, Herr, dass du uns hilfst, immer mehr zu vertrauen und immer mehr zu gehorchen, damit wir die Frauen werden, die du vor Augen hattest, als du uns geschaffen hast. Danke, Herr, dass es dich gibt. Danke, Herr Jesus, dass du für uns betest, dass du uns kennst, dass du uns liebst. Bitte segne uns und setze uns zum Segen füreinander. Amen.